Ja, schönen guten Tag. Das Thema unseres Symposiums, Sie werden es längst bemerkt haben, ist natürlich doppeldeutig. Es lässt sich sozusagen nach beiden Richtungen auflösen, als Krise der Solidarität und als Solidarität in Zeiten der Krise. Letzteres mag Ihnen unerheblich vorkommen. Wann denn sonst ist Solidarität gefragt als in Zeiten der Krise? Solidarität, wie schon gehört, verstanden als gegenseitige Verbundenheit mit dem Ziel der Überwindung von Abhängigkeit und Not. Das ist keine Schönwetterveranstaltung. Wir sind miteinander solidarisch, wenn es um die Bewältigung von Not und Unmündigkeit geht, um die Unterstützung in politischen Auseinandersetzungen, eben immer dann, wenn das Bemühen um eine menschengerechte Welt den gegenseitigen Beistand erfordert. Angesichts der empörenden Verhältnisse in der Welt ist ein solcher emphatischer Begriff von Solidarität noch immer geboten. Er ist aber auch nicht mehr unwidersprochen. Ein neues Verständnis von Solidarität beginnt sich breit zu machen. Eines, das an die Stelle des Ausgleichs die Absicherung von Privilegien setzt, die Solidarität der Besserverdienenden, die Solidarität derjenigen, die sich in gated communities und militärischen Allianzen zusammenschließen, um das eigene gegen die anderen abzusichern, abzuschotten. Es sind auch solche Umdeutungen von Solidarität, die auf die zweite Ebene unseres Themas verweisen, die Krise der Solidarität. Und der gilt es heute nachzuspüren und zu klären, was Solidarität heute heißen und heißen kann. Dabei gilt es zuallererst zu klären, wer denn die anderen sind, mit denen wir da solidarisch sein wollen. So groß das Elend in der Welt, so schwierig ist die Antwort auf diese Frage. Schauen wir mal in den Nahen Osten, wo es ganz sicher nach wie vor gute Gründe gibt, sich für die Rechte der Palästinenserinnen und Palästinenser zu engagieren. Eine vorbehaltlose Unterstützung aber fällt heute schwerer, seitdem sich in den Kampf um die Selbstbestimmung Palästinas auch fundamentalistische und offen antisemitische Strömungen gemischt haben. Schauen wir nach Mittelamerika, wo es vermeintlich leichter ist. Viele von uns erinnern sich noch an die manchmal doch recht unbedarften Parolen von damals, als wir zur Solidarität mit den kämpfenden Völkern Nicaraguas und Salvadors aufgerufen haben. Auch das geht heute so nicht mehr. Einerseits hat sich herumgesprochen, wie problematisch der Begriff des Volkes schon immer gewesen ist. Andererseits ist das Scheitern von nationalen Befreiungsstrategien kaum noch zu leugnen. Nicht zuletzt in Nicaragua, wo das Projekt der Befreiung in einen autoritären Kaudillismus umgeschlagen ist. Und was ist mit den Kurdinnen und Kurden, denen wir in all den Jahren in ihrem Kampf um Unabhängigkeit solidarisch zur Seite gestanden haben? War es ein Fehler, dass die Kurden dann 2003 die historisch einzigartige Chance genutzt haben und mit George W. Bush gemeinsame Sache machten, um den verhassten Diktator Saddam Hussein endlich abzuschütteln? Oder denken Sie an die somalischen Fischer, die begonnen haben, Schiffe zu kapern, als ihnen die europäischen und japanischen Fischtrawler die Lebensgrundlagen geraubt hatten. Liegt in der Piraterie nicht auch ein Moment sozialer Gegenwehr? Eines, das es ernst zu nehmen gilt, auch wenn es zunächst erst einmal verstört? Und was ist mit den revoltierenden Jugendlichen in den Pariser Vororten, denen die herrschenden Verhältnisse ebenfalls jede Perspektive genommen hat? Reicht es, sich abzuwenden, wie es die französischen Meisterdenker taten, weil sie in der Revolte keine politischen Ziele mehr erkennen konnten? Oder sagen uns nicht die vielfältig überlagerten Gewaltverhältnisse, die in den Banlieues herrschen, nicht gerade auch etwas über die Selbstzufriedenheit derjenigen, die das Glück hatten, in den privilegierten Wohngebieten zur Welt zu kommen? Wie man es auch dreht und wendet, die Sache mit der Solidarität ist kompliziert und komplizierter geworden. Die scheinbar widerspruchsfrei für die gute Sache kämpfenden Akteure gibt es nicht mehr, so wie früher. Vielleicht hat es sie auch so nie gegeben. Vielleicht waren da immer auch Projektionen im Spiel. Hoffnungen auf eine andere Welt, eine solidarische Welt, deren Zustandekommen wir an die Nikas, die Kurden und all die anderen, mit denen wir uns solidarisch erklärt haben, delegiert hatten. Die Ausgeschlossenen, die Entrechteten, Gedemütigten, die Opfer der globalen Krisendynamik verhalten sich kaum noch so, wie sich das, ist ein Anführungszeichen, der aufgeklärte, humanistisch gesinnte Europäer vorstellt. Statt sich politisch zu engagieren, um mit einem klaren Programm für eine andere Welt, eine mögliche andere Welt zu kämpfen, statt Anträge zu stellen, um sich dann brav an die Bundeshaushaltsordnung haltend für allerlei Selbsthilfeprojekte zu engagieren, machen Sie sich lieber privat auf den Weg, suchen Ihr Glück in der Teilhabe am Konsumismus der Wohlhabenden oder schließen sich zu Jugendgangs zusammen, gar zu mafiösen Banden, um besser an der globalen Schattenwirtschaft partizipieren zu können. Mit denen da im Süden, wie es in der Einladung zum Symposium heißt, sich heute solidarisch zu fühlen, das fällt nicht mehr so einfach wie damals mit den netten Campesinos und den edlen Guerilleros. Ganz offenbar haben sich in das Verhältnis zwischen den Menschen im globalen Norden, in dem privilegierten globalen Norden und denen im globalen Süden, den Menschen dort, die auf ihr nacktes Leben zurückgeworfen worden sind und wie verzerrt auch immer auf ihre Rechte pochen, gravierende Verständigungsprobleme eingeschlichen. Es war der 1961 verstorbene Franz Fanon, der in seinen kulturtheoretischen Studien darauf aufmerksam gemacht hat, wie schwer, ja wie unmöglich die Verständigung zwischen Menschen fällt, wenn sie auf der jeweils anderen Seite segregierter gesellschaftlicher Verhältnisse stehen und leben. Wie, so fragte Fanon damals mit Blick auf den europäischen Kolonialismus, sollte denn eine Verständigung möglich sein, wenn die einen die anderen gar nicht als Menschen betrachten? Franz Fanon, 1925 auf Martinique geboren, in Frankreich zum Psychiater ausgebildet, war gerade mal 29 Jahre, als er in Algerien, damals noch französische Kolonie, Chefarzt einer der bedeutendsten psychiatrischen Einrichtungen Afrikas wurde. Was ihm dort begegnete, waren nicht nur katastrophale Arbeitsbedingungen, sondern eine zutiefst inhumane Kolonialgesellschaft. Viele der Patienten, getrennt nach Geschlecht und Rasse untergebracht, litten an multiplen psychosomatischen Symptomen, waren das Opfer von Folter, alle wirkten, wie man heute sagen würde, psychisch traumatisiert. In seinem Essay über das nordafrikanische Syndrom schildert Fanon, wie schwer die Kommunikation, ja wie unmöglich sie mit den Patienten fiel. Ich fasse jetzt kurz zusammen, es ist auch zum Teil wörtliche Rede von ihm. Ich sterbe, Herr Doktor, überall Schmerzen, vor allem nachts, aber auch tags hier im Bauch. Die Patienten ließen sich nicht aus der Fassung bringen, auch dann nicht, wenn die Ärzte darauf verwiesen, dass auf die Stelle, auf die sie deuteten, drei verschiedene Organe sind. Das alles tut weh, so die Klage der Patienten, die nicht aufhörten, mit der Handfläche über den geheimnisvollen Bauch zu fahren. Was Wunder, dass die Ärzte gereizt reagierten und von den eingebildeten Kranken sprachen. Fanon, der Schmerz des Nordafrikaners, für den sich kein organisches Krankheitsbild feststellen lässt, wird als inkonsistent, als irreal beurteilt. Der Nordafrikaner ist eben einfach einer, der die Arbeit scheut. Er kommt aus Faulheit, Schlaffheit und Schwäche in Behandlung. Man verordnet ihm kräftigende Mittel, um ihn wiederherzustellen, aber 14 Tage später entdeckt er dann eine neue Krankheit. Das Herz schüpft ihm drinne, der Kopf, der mir zerspringt und so weiter. Was vordergründig als einfach nicht ernsthaftes Verhalten erscheinen mag, zeigt sich bei näherer Betrachtung als, wie Fanon sagt, völlig normale und verständliche Reaktion. Bedroht in seinem Gefühlsleben, bedroht in seiner sozialen Aktivität, bedroht in seiner Zugehörigkeit, vereinigt der Nordafrikaner, der kolonisierte Nordafrikaner, alle Bedingungen auf sich, die einen Menschen krank machen. Der Mehrzahl seiner Kollegen blieb ein solches Verständnis freilich fremd. Sie konnten das Leiden, das die Patienten schilderten, nicht sozial entschlüsseln. Sie ärgerten sich über eine fast schon aufsässige Eigensinnigkeit und sahen darin die Bestätigung für ihre rassistischen Vorurteile. Sie suchten den Grund des Scheiterns für die Sprechstunden bei den Patienten, aber nicht bei sich selbst. Sie waren einfach nicht imstande, das Widerständige als Ausdruck einer inhumanen sozialen Realität zu begreifen, die der Kolonialismus den Nordafrikanern aufgezwungen hatte. Letztlich misslang die Verständigung untereinander, weil man zwar vielleicht die gleichen Worte benutzt haben mag, aber über keine gemeinsame Sprache verfügte. Mit Blick auf die gegenwärtigen Verhältnisse muss man wohl sagen, dass dies wieder soweit ist. Nach Jahren einer nachkolonialen Verständigung sind erneut tiefe soziale Spaltungen zu beklagen, die eine Verständigung schwierig machen, ja unmöglich machen. Es war Jürgen Habermas, der nach den Terroranschlägen vom 11.09. nicht Vergeltung oder das Schmieden neuer militärischen Allianzen angemahnt hat, sondern zuallererst die Entwicklung einer neuen gemeinsamen Sprache. Dazu ist es bekanntlich nicht gekommen. Und trotz aller Dialoge ist das nicht dazu gekommen. Und das ist vermutlich auch der Grund dafür, warum die ganzen Dialoge heute zu scheitern drohen. Die schönen Worte, die in Plenarreden und auf Kirchentagen immer wieder gefunden waren, werden, die jedenfalls bleiben auf bemerkenswerte Weise folgenlos. Sie bilden meist nur das Deckmäntelchen für eine ganz andere Sprache, die des Neoliberalismus nämlich, der gar keinen Begriff des Sozialen mehr hat und der ein Verständnis des Anderen deshalb per Definitionem gar nicht mehr haben kann. Denken Sie an Maggie Thatchers berühmtes Diktum: There is no such a thing as society. Würde man heute die Menschen hierzulande nach ihrer Meinung über die somalischen Piraten, die Jugendlichen El Salvadors oder die radikalen Paschtunen in Afghanistan befragen, es kämen vermutlich allerlei Zuschreibungen zum Vorschein, aber wenig Verständnis. Von Chaoten, Kriminellen, Barbaren wäre dann die Rede, aber kaum jemand wäre imstande zu erkennen, wie es die eigenen Lebensverhältnisse sind, die das Verhalten der vermeintlichen Chaoten, Barbaren, Kriminellen auf so unheilvolle Weise mitverursacht haben. Wie zu Fanons Zeiten verdichtet sich heute wieder jenes manichäische Weltbild, das die Welt schon immer in Licht und Finsternis gespalten sah. Nur ist es heute weniger der Gegensatz zwischen Humanismus und Barbarei, der die Welt spaltet, als der zwischen Privilegierten, die wie selbstverständlich das Gros des weltweiten Reichtums genießen und denen, die selbst schuld sind, dass sie davon ausgeschlossen sind, die ihre Chance einfach nicht genutzt haben, um in der Sprache des Neoliberalismus zu bleiben. Die Folgen sind vielfältig zu beobachten und voller Gefahren. Sie zeigen sich in einer immer offener auftretenden Identitätspolitik, die den Ausschluss des anderen begründet und schließlich auch das Bedürfnis nach Verständigung abschneidet. Gehen wir nochmal zurück nach Palästina, in den Nahosten. Ohne Frage gehört zu den schrecklichen Entwicklungen des Nahostkonfliktes die planvolle Verhinderung der Kommunikation zwischen den beiden Bevölkerungen. Seit es die Mauer gibt, interessiert es auf israelischer Seite kaum jemand noch, wie es den Leuten auf der anderen Seite geht. Und auch die Palästinenser können heute kaum noch begreifen, dass es auch Israelis gibt, die mit der Politik ihrer Regierung nicht einverstanden sind. Angesichts solcher Sprachlosigkeit, die sich überall auf der Welt breit macht, ist das Scheitern der UN-Nachfolgekonferenz gegen den Rassismus, die kürzlich in Genf stattgefunden hat, nicht eigentlich verwunderlich. Das Treffen diente ja nicht der Entwicklung einer gemeinsamen Sprache und nicht das Fernbleiben Deutschlands, nicht zuletzt das Fernbleiben Deutschlands zeigte, dass es Deutschland nicht an einem Ringen um eine solche Verständigung gelegen war. Man muss aber gar nicht so weit in die Weltpolitik schauen, um auf die wachsenden Verständigungsprobleme aufmerksam zu machen. Es reicht auch der Blick nach Wiesbaden und auf das Geschehen um den diesjährigen Hessischen Kulturpreis. Ganz offenbar dürfen Muslime heute erst dann gemeinsam mit christlichen Würdenträgern aufs Foto, wenn sie der Kritik abgeschworen haben, die der Islam aus theologischer Sicht am Kreuz führt. Die Aberkennung des Preises für Navid Kermani zeigt, dass es weniger um Verständigung und Dialog geht, als um Unterwerfung und Dominanz. Und noch ein weiteres wird an der Stelle sichtbar, nämlich dass die Kritik, die aus dem eigenen Lager stammt, aus dem säkulären Lager, und man muss sich daran erinnern, dass die Kritik am Kreuze ja von Philosophen, Psychoanalytikern, von Literaten, von Goethe und allen anderen immer vorgetragen wird, auf diese Weise sozusagen elegant über die Grenze hinweg entsorgt werden kann. Das ist Identitätspolitik. Es ist diese Heuchelei, die schon Fanon so zornig gemacht hat. Verlassen wir dieses Europa, das nicht aufhört, vom Menschen zu reden und ihn dabei niedermetzelt, wo es ihn trifft, an allen Ecken seiner eigenen Straßen, an allen Ecken der Welt. So Fanon am Ende der Verdammten dieser Erde. Ja, und auch wenn Europa heute nicht mehr das Machtzentrum der Welt ist, bleibt Fanons Kritik aktuell. Setzt man für Europa das Empire, das sich fraglos aus europäischer Tradition speist und zu einer neuen, einer globalisierten Form des Kolonialismus geworden ist, dann stimmt der Appell noch immer. Hunger, Umweltzerstörung, die systematische Missachtung der Krankheiten der Armen, Die Bombardements in Afghanistan, Guantanamo, Abu Ghraib, all das sind ja nur die offensichtlichsten Auswüchse einer Politik, die sich in universeller Menschenrechtsrhetorik ergeht und bei ihrem Vormarsch in den letzten Winkel der Erde eine einzige Spur der Zerstörung hinterlassen hat. Europa hat ausgespielt, hat Fanon gesagt, es muss etwas anderes gefunden werden, mit großer Überzeugung. Die Enttäuschung über den krassen Gegensatz zwischen den Ideen des europäischen Humanismus und der rassistischen Ausgrenzung ist unverkennbar. Als junger Mann hatte Fanon sich der französischen Armee angeschlossen, um gegen den Rassenwahn der Nationalsozialisten zu kämpfen und musste später erfahren, dass ihn eben das Land, das er verteidigen wollte, ethnisch diskriminierte. Desillusioniert wandte sich Fanon von Europa ab, ist aber dabei nicht der Apostel der Gewalt geworden, zu dem manche ihn dann später machen wollten. Im Gegenteil, in einem seiner ersten Schriften, dem Essay über die algerische Revolution, lässt er keinen Zweifel daran, dass es ihm um die Idee einer neuen Gesellschaft gelegen ist, in der Araber, Juden und Europäer zusammenleben können und allen und nicht nur einer kleinen Gruppe von Privilegierten ein menschenwürdiges Leben zuteil wird. Es ist allerdings bezeichnend, dass diese Schrift in Frankreich gleich verboten wurde. Ganz bewusst provozierte Fanon damals die Gutmenschen Europas, als er feststellte, dass dem Kolonisierten in der Stunde des Aufstandes gar nichts anderes übrig bleibt, als die Kolonialherren zu erschlagen. Dennoch ist Fanons Verdammte dieser Erde alles andere als eine Verherrlichung von Gewalt. Ja, er beschreibt die Gewalt des Kolonialismus, eine Gewalt im Naturzustand sozusagen, die nur durch Gegengewalt gebrochen werden kann. Zu keiner Zeit aber betrachtet Fanon die Gewalt als eine Art Selbstzweck. Sie eignet sich immer nur in der Auseinandersetzung mit der strukturellen Gewalt des Ausschlusses, der den Kolonisierten ein Leben und in Würde und Mündigkeit vorenthält. Das kolonisierte Ding, so Fanon, kann sich erst dann seiner selbst bewusst werden, wenn es sich aus dem Kolonialismus befreit. Unter kolonialen Verhältnissen gelingt die Subjektwerdung nur im Zuge der Auflehnung gegen den Kolonialismus. Viel wichtiger aber als die Frage, wie Europa bekämpft werden müsse, war Fanon die Frage, wie es den unabhängig werdenden Staaten der Dritten Welt gelingen kann, die Hinterlassenschaften des europäischen Kolonialismus zu überwinden. So trägt das vielleicht wichtigste Kapitel der Verdammten dieser Erde den Titel Missgeschicke des nationalen Bewusstseins. Eindringlich warnte Fanon vor einer Entwicklung, in der es nicht gelingt, eine politisch bewusste, authentische Bourgeoisie zu schaffen, die den eigenen Gesellschaften dann verpflichtet ist. Fanon wusste um die Schwächen derjenigen, die am Ende der Kolonialherrschaft die Macht übernehmen würden. Wie die Länder selbst galten Fanon auch die nationalen Bourgeoisien als unterentwickelt. Sie hätten die Psychologie von kleinen Geschäftemachern und nicht von Industriekapitänen. Und zwar nicht, weil sie generell unfähig seien, sondern weil ihnen der Kolonialismus eben keinen Raum gelassen hatte, mehr als die Existenz von abhängigen Zwischenhändlern zu entwickeln. Weil die jungen Länder auf diese Weise im globalen Wettbewerb nicht bestehen können, bestünde die Tendenz, die emanzipativen Impulse der ersten Stunde Schritt für Schritt durch bürokratisch-autoritäre zu ersetzen. Mehr und mehr würden die jungen Regierungen dann mit den Überbleibseln des Kolonialismus, mit den Rechtsanwälten, den Ärzten, den höheren Beamten, den Intellektuellen in Konflikt geraten und immer energischer auf die Nationalisierung der Kader drängen. Derart verkämen die Befreiungsbewegungen, so Fanon, zu rassistisch eingefärbten Einheitsparteien und der Weg vom Nationalismus zum Ultranationalismus und von dort zum Chauvinismus und schließlich zu rassistischen Stammesdiktaturen sei vorgezeichnet. Vor nur bald 50 Jahren, als sich viele der ehemaligen Kolonien noch im Trubel der Unabhängigkeit befanden, hatte Fanon schon davor gewarnt, dass eben diese Unabhängigkeit, wenn sie falsch angefangen würde, in ethnischen Konflikten und Staatszerfall enden könnte. Mit Blick auf das, was dann in Ruanda später und in Zaire sich ereignete und noch heute in Ländern wie dem Sudan, in Zimbabwe und Südafrika geschieht, zeigen sich Fanons Reflexionen über die Missgeschicke in der Entwicklung des nationalen Bewusstseins auf erschütternde Weise als wahr gewordene Prophezeiungen. Wäre Fanon damals wirklich gelesen worden? Das Unverständnis über all die Pol Pots, Bokassas hätte nicht sein müssen. Freilich hätte man dann auch hierzulande viel eher einsehen müssen, dass es auch die Geschäftemacherei mit korrupten nationalen Eliten ist, die die Ausbildung von verantwortlicher Staatsführung verhindert hat. Fanon hat die Missgeschicke im nationalen Bewusstsein beschrieben, in der Hoffnung, sie verhindern zu können. Wie kein anderer Theoretiker der antikolonialen Befreiung wusste er um die Bedeutung der Psychologie, der Akteure. Immer wieder scheint in seinem Werk ein Denken durch, das an die Psychoanalyse Freuds erinnert. Fanon war überzeugt davon, dass das Bewusstsein der Kolonisierten, so wie es ihnen sich selbst erscheint, ein entfremdetes Bewusstsein ist. Eines, das durch die beständige und fast schon ausschließliche Erfahrung von Unterdrückung und Ausschluss geprägt und überlagert wird. Dem Psychiater Fanon ging es deshalb nicht nur um die bloße Anpassung der Menschen an die unerträgliche Realität. Auch wenn er in seiner ärztlichen Praxis immer wieder mit Folternopfern konfrontiert war und mit denen auch diese auch behandelte, beschränkte er sein Handeln nie auf das, was heute womöglich Post-Traumatic Stress Disorder genannt wird. Nicht Psychotechnik interessierte ihn, sondern die Frage, welche Rolle der koloniale Rassismus für die psychische Verelendung der Menschen spielt und wie sie verhindert werden kann. In seinem leider viel zu selten gelesenen Essay »Schwarze Haut, weiße Masken« erläutert Fanon den Prozess der Selbstentfremdung und stellt zugleich fest, dass allein die Bewusstwerdung dieser Selbstentfremdung die Voraussetzung für die Befreiung aus kolonialer Unterdrückung ist. Mit autobiografischen Passagen beschreibt Fanon, wie er dem weißen Blick und den rassistischen Zuschreibungen, die an ihm selbst dann nagten, begegnete und wie ihm schließlich klar wurde, dass beides, der weiße Blick und die Selbstwahrnehmungen der Ausgeschlossenen, miteinander verwoben sind. So notwendig es ihm erschien, sich einer eigenen Identität zu versichern und die weiße Maske sozusagen abzulegen, so wenig suchte er die Geborgenheit in der sogenannten Negritude, jener Bewegung schwarzer Literaten und Politiker, die in den 50er und 60er Jahren von sich reden machte und sich letztlich auf diese Zuschreibungen einließ, sie aber neu und positiv für sich bewerten wollte. Mit der rückwärts gewandten Wiederbelebung einer vorkolonialen afrikanischen Kultur hatte Fanon nichts am Sinn. Was soll das Gerede vom schwarzen Volk, fragte er, der sich weder kulturalistisch auf die Tradition und auf das vermeintliche eigene einschwören lassen wollte. Das Bedürfnis nach Klärung der eigenen Rolle in der Geschichte konnte Fanon durchaus nachvollziehen. Er hielt es aber für einen schweren Fehler, sich auf eine kulturelle Tradition fixieren zu lassen und dadurch zu einem Gefangenen der Geschichte zu werden. In jedem Augenblick, sagt Fanon, muss ich mich daran erinnern, dass der wahre Sprung darin besteht, die Erfindung in die eigene Existenz einzuführen. Fanon, der sich voll in den Dienst des algerischen Widerstandes stellte, blieb der Grenzgänger, der seinem Ideal entsprach. Mit der linken Aktivistin Josie Doublé heiratete er eine weiße Frau, was vielen seiner Genossen im Widerstand gar nicht geheuer war. Voller Misstrauen weigerten sich im Beisein von Josie über Politik zu reden und auf den Reisen durch Europa war es dann er selbst, dem das Misstrauen entgegenschlug. Nur Josie musste für Hotelzimmer sorgen, die man ihm glatt verweigert hätte. Fanons Anspruch, kulturelle Differenzen nicht als Bedrohung, sondern als Chance der Erneuerung zu betrachten, hat nichts an Aktualität eingebüßt. Auch heute erfordert eine sich selbstbewusste Existenz die Zurückweisung jeglichen Lagerdenkens und ausgrenzender Identitätspolitik. Aus der privilegierten Position des globalen Nordens mag es schwerfallen, in den Ausgeschlossenen des globalen Südens, die in ihren Revolten als Flüchtlinge, Piraten und Andersgläubige von sich reden machen, keine Bedrohung zu sehen. Aber genau darauf kommt es an. Denn genau das ist die Voraussetzung und Grundlage von Solidarität heute. Es ist die Auflehnung gegen den sozialen Ausschluss, der die Menschen im globalen Süden und auch die Partner von Menico eint. So wenig, um mit Fanon zu sprechen, das Bewusstsein der Selbstentfremdung im Einzelfall ausgebildet sein mag, so verzerrt sich die Revolte auch immer zeigt, in all den lokalen Kämpfen und Auseinandersetzungen und Initiativen und Projekten von Menschen vor Ort, kommt vor allem eines zum Ausdruck, das Pochen auf eigene soziale Rechte, der Kampf um Teilhabe am global erzeugten Reichtum, ohne die das Versprechen der Menschenrechte eine leere Hülse bleibt. Der Kölner Navid Kermani, von dem schon die Rede war, hat es auf den Punkt gebracht. Mit Unterstützung von Medico ist er vor einigen Jahren nach Marokko gereist, um sich, wie er sagte, im Gespräch mit den dort wartenden Flüchtlingen Europa zu nähern. Es war die Zeit, als Tausende in Afrika sich auf den Weg nach Marokko gemacht hatten, um in wackeligen Nussschalen über das Mittelmeer die Straße von Gibraltar überzusetzen. Auf ihr selbstmörderisch anmutendes Vorhaben angesprochen, antworteten sie ihm: Ja, wir sind Selbstmordattentäter. Unser Paradies heißt Schengen. Und so ist es heute jene große soziale Bewegung, eben zu verstehen. Eine Bewegung, die sich unter dem Stichwort Flucht und Migration weltweit zum Ausdruck bringt. Die globale Migration ist eine völlig normale und verständliche Reaktion auf die ausgrenzende Globalisierung, eine Fortsetzung jenes antikolonialen Widerstandes, den Fanon beschrieben und mitgestaltet hatte, eine Art Globalisierung von unten, die sich gegen den Ausschluss wendet, soziale Rechte geltend macht und deswegen längst auch zum Schauplatz militärisch hochgerüsteter Abwehrschlachten geworden ist, die das Bild von der kolonialen Segregation wieder aufleben lassen. Anders als zu Fanons Zeiten zeigt sich die Gewalt allerdings nicht mehr in Gestalt von Kolonialherren, sondern mehr und mehr in unpersönlichen Mauern, militärischen Grenzregimes, wie dem europäischen Frontex entlang der europäischen Außengrenzen. Immer weniger ist der direkte Kontakt zwischen den Kolonisierten und Kolonialherren, die den Ausschluss erfahrbar macht, sondern sind es anonyme Sicherheitstechniken mit Hightech-Sensorik ausgestattete Zäune, kalte Betonwälle mit mechanisch funktionierenden Kontrollstellen. All das zu beobachten in Palästina, entlang des Mittelmeers, an der Grenze, der US-Grenze zu Mexiko, in Rio de Janeiro, Kairo und überall dort, wo sich die prosperierenden Regionen der Welt gegen die anderen, die Ausgeschlossenen, abschotten und in gated communities zurückziehen. Der Kampf um Teilhabe erfordert von den Ausgeschlossenen heute weniger die Auseinandersetzung mit eindeutig auszumachenden Ausbeutern als mit Mauern aller Art, den physisch realen wie denen in den Köpfen der Menschen. Es geht, wenn man es genau nimmt, nicht mehr alleine um das Erringen von Bürgerrechten wie im Kolonialismus, sondern um die nackte Existenz. Mit Blick auf die gegenwärtige Finanzkrise, deren Lasten vor allem die Menschen im Süden zu tragen haben, mit Blick darauf, dass, wie die Weltbank schätzt, Hunderttausende demnächst verhungern werden in Afrika, steht fest, dass die Auseinandersetzungen an den Mauern zunehmen werden. Die Bilder von ausgemergelten Flüchtlingen, die auf den Kanarischen Inseln auf staunende Touristen treffen, sind nur die Vorboten einer empörenden Realität, die kaum noch zu verleugnen sein wird. Wer liest, der kann das Gerede von der Global Village schon heute als Euphemismus entlarven. Kürzlich war in der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet zu lesen, dass schon heute Millionen von Menschen geboren werden, leben und sterben, ohne je statistisch erfasst zu werden, ohne Geburtsurkunde, ohne Pass, vom Rest der Welt komplett ignoriert. Es sind solche Verhältnisse, die nach Solidarität verlangen. Solidarität mit denen auf der anderen Seite der Mauer, Solidarität mit denen, die an den europäischen Außengrenzen anklopfen und deutlich machen, dass es sie auch noch gibt, dass auch sie Rechte haben. Solidarität in der Bewusstwerdung von Selbstentfremdung, Solidarität in der Auseinandersetzung mit jenen Verhältnissen, in deren Namen die Mauern errichtet werden. Ich spreche an dieser Stelle mit Absicht von Verhältnissen und nicht von Banken, Multis und Politikern, so groß deren Anteil an diesem unseligen Geschehen auch ist. Denn wie Fanon gezeigt hat, geht es eben nicht nur um eine Auseinandersetzung mit den strukturellen Gewaltverhältnissen, sondern auch um die bewusste Verweigerung jeder Form von kulturellen Festschreibung. So auch einer die eigene Existenz eingrenzende Identitätspolitik, und das ist eine Aufgabe von uns allen, von Öffentlichkeit. So wie Fanon verstanden hat, dass der Humanismus seiner Zeit nicht nur einen Gegensatz zum europäischen Kolonialismus bildete, sondern beide vermittelt über den Rassismus aufeinander bezogen waren, so gilt es heute zu erkennen, dass auch die Betonung universeller Menschenrechte nichts bedeutet, wenn sie nur das Alibi für den sozialen Ausschluss bildet. Provozierend hat Fanon die Sprache des Kolonialismus angegriffen, um einer nachkolonialen Verständigung den Boden zu bereiten. Ebenso müsste heute mit der Sprache des Neoliberalismus ins Gericht gegangen werden, einer Sprache, die die Solidarität zugunsten eines fast schon totalitären Wettbewerbes geopfert hat. Wenn jeder an sich denkt, ist auch an alle gedacht. Sie kennen diese zentrale Botschaft des Neoliberalismus. Sie ist es, die es zulässt, dass die Rechtfertigung der Ausgrenzung heute nicht nur unbedingt rassistischer Zuschreibungen bedarf, aber auf perfide Weise es immer noch die Ausgeschlossenen selbst sind, die man dann für ihren Ausschluss verantwortlich machen kann. Es ist höchste Zeit, eine Sprache zu finden, die Macht und Herrschaft in der gegenwärtigen Weltordnung zu beschreiben vermag und so eine neue Kommunikation zwischen Süden und Norden ermöglicht. Ich danke.